Also mir ist gesagt worden, ich soll nicht über 30 Minuten predigen. Falls ich bis 5 nach predige, verzeiht es mir. Aber ich verspreche euch, ich werde es nicht langweilig machen, sondern ich habe was zu sagen. Ja? Das Thema heute ist Hoffnung in einer zerrissenen Welt. Nordkorea, Jemen, Syrien, Schiiten, Sunniten, Kurden, Türken, Israel und Palästina. Warum gehen tausende Leute aus Europa und sind beim IS dabei, beim Islamischen Staat? Gibt es Hoffnung für unsere Welt? Putin, Trump, Erdogan, Kim Jong, Flüchtlingskrise, eine gespaltene Gesellschaft zwischen links und rechts. Gibt es Hoffnung für unsere Welt? Gender-Ideologie, neuer Atheismus, ist neue Toleranz, kein Platz für Religion in unserer Gesellschaft, kaum mehr Bekehrungen in Europa und Österreich. Gibt es Hoffnung für diese Welt? Gibt es Hoffnung für Österreich? Wir leben in einer zerbrochenen Gesellschaft, in einer zerrissenen Gesellschaft. Zerbrochene Familien, zerbrochene Schicksale. Und die Umstände, Voraussetzungen für das Christentum sehen sehr schlecht aus. Es gibt nicht viel Hoffnung für das Evangelium. Deswegen schauen wir uns einen Bibeltext an. Mein Bibeltext heute wird sein 2. Korinther 3 und 4. Und da heißt es in 2. Korinther 3, Vers 12, da wir eine solche Hoffnung haben, treten wir mit großer Freimütigkeit auf, nach der Schlachtübersetzung. Und in Kapitel 4, Vers 2 heißt es, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Und nicht entmutigen lassen heißt, man lässt sich nicht die Hoffnung nehmen. Und wenn wir diesen Vers lesen, muss man sich natürlich die Frage stellen, welche Hoffnung ist hier überhaupt gemeint? Wir müssen uns die Hoffnung hier im Kontext dieses Kapitels anschauen, weil es eigentlich eine Schlussfolgerung ist von dem, was vorher gestanden ist. Und deswegen schauen wir uns gemeinsam den Bibeltext an. Und deswegen ist mein erster Punkt heute folgender, die Überlegenheit des neuen Bundes. Lesen wir gemeinsam die Verse 3 bis 11 aus 2. Korinther 3. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weitaus größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Und wir sehen jetzt in diesem Abschnitt mehrere Vergleiche zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Also wir finden den Begriff steinerne Tafeln, die im Gegensatz zu den fleischernen Tafeln des Herzens stehen. Die Steintafeln repräsentieren die 10 Gebote, eigentlich das gesamte Gesetz Moses. Sie stehen symbolisch dafür, für den alten Bund. Die fleischernen Tafeln des Herzens ist ein Symbol des neuen Bundes nach der Verheißung von Jeremia 31, Vers 33, wo es heißt, dass Gott einen neuen Bund mit Israel schließen wird und ich werde das Gesetz in ihr Inneres legen und ich werde es auf ihre Herzen schreiben. Das war die Verheißung des neuen Bundes in Jeremia 31. Und der alte Bund war ein Bund der Totenworte, Bund des Buchstabens. Es gab viele Gebote, Satzungen, Ordnungen und die keine Kraft hatten, die Menschen Leben zu bringen. Und es war ganz im Gegenteil, der alte Bund tötete. Tod und Fluch waren die Konsequenzen daraus, wenn man den Bund brach. Zum Beispiel die Söhne Aarons in 3. Buch Mose, sie starben, als sie fremdes Feuer vor Gott brachten. Oder ein Mann wurde gesteinigt, weil er den Sabbat brach und am Sabbat Holz zusammenklaubte. Mose durfte, nicht mal Mose, der große Mann Gottes, durfte das verheißene Land betreten, weil er sündigte. Und nur Kaleb und Josua, wenn ihr euch erinnert, waren die einzigen, die von Israel das verheißene Land betreten durften. Ganz Israel musste in der Wüste sterben, weil sie ungehorsam waren und Gott nicht glaubten. Also wir sehen, der alte Bund kann kein Leben bringen, ganz im Gegenteil, er tötet. Das Einzige, was er tun kann, ist, Leute zu verdammen. Und das ist, was auch Paulus im Römerbrief beschreibt, in Kapitel 7, Vers 9, da schreibt er, als aber das Gebot kam, oder das Gesetz, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Und der neue Bund, im Gegenteil dazu, ist der Bund des Heiligen Geistes. Es ist der Bund der Gnade, welcher uns rechtfertigt vor Gott. Gerechtigkeit, Dienst der Gerechtigkeit. Es ist der Bund, der zu echtem Leben führt. Und wie wir später noch erlesen werden, er führt uns zu Freiheit. Freiheit von Sünde und Freiheit von Verdammnis. Und das ist auch, was Galater 3 schreibt. Galater 3, Vers 13 und 14, da heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Und nun im zweiten Abschnitt vergleicht Paulus die Herrlichkeit des alten Bundes, also im selben Abschnitt nur, haben wir gesehen, jetzt vergleicht er die Herrlichkeit des alten Bundes mit der Herrlichkeit des neuen Bundes. Und er beschreibt, der alte Bund, er hatte Herrlichkeit, er hatte irgendwie Herrlichkeit, er war herrlich. Wenn wir so denken, ja, wenn man das zweite Buch Mose liest und Gott erscheint am Berg Sinai mit in einer Rauchwolke mit Blitz und Donner und wer den Berg berührt, den musste sterben. Also es war eine wahnsinnige Herrlichkeit da. Das Angesicht Mose leuchtete, wenn in die Gegenwart Gottes kam. Also, und es ist die Frage, gibt es noch mehr Herrlichkeit? Aber der Punkt ist, was Paulus macht, er hatte keine bleibende Herrlichkeit. Nämlich, dass dieses Leuchten im Gesicht Moses, es verschwand wieder. Es war nur von kurzer Dauer. Und das ist auch, Paulus sagt, das ist symbolisch dafür, was eine Wahrheit. Der alte Bund hatte nur eine vergängliche Herrlichkeit. Aber der neue Bund, der ist wirklich herrlich. Der ist viel herrlicher und der ist bleibend herrlich. Er bleibt für immer bestehen. Es gibt zwei Protagonisten, Mose als Protagonist oder Hauptfigur des Alten Testaments und dann wird Jesus als Hauptfigur des Neuen Testaments gegenübergestellt. Ich habe jetzt die Verse noch nicht vorgelesen. Aber im Prinzip, was Paulus sagt, ist, Mose musste immer wieder zur Herrlichkeit Gottes gehen und wenn er in der Gegenwart Gottes war, wurde so quasi seine Herrlichkeit aufgeladen. Aber sie verschwand wieder. Es war eine Herrlichkeit, wo er immer wieder von der Quelle neu aufgeladen werden musste. Ja? Und bei Jesus ist es so, im neuen Bund ist es eine bleibende Herrlichkeit. Jesus selbst ist die Herrlichkeit in Person. Er braucht nie so quasi wieder eine Quelle, die ihm zum Leuchten bringt, sondern wie es Johannes-Evangelium sagt, er ist die Herrlichkeit Gottes. In ihm haben wir die Herrlichkeit gesehen, in Johannes 1. Und von dem haben wir jetzt vielleicht im ersten Abschnitt Folgendes gesehen, dass das, was Paulus sagt, ist die Hoffnung, von der er spricht im Vers 12, ist die Überlegenheit des neuen Bundes gegenüber dem alten Bund. Es ist die gewaltige, unvergängliche Herrlichkeit des Evangeliums. Und unsere Hoffnung ist die Kraft des Evangeliums, die Herrlichkeit des Evangeliums. Und was das bedeutet, das werde ich dann in meinen nächsten Punkten sagen. Mein nächster Punkt ist die verändernde Kraft des neuen Bundes. Und dieses Wort Herrlichkeit ist jetzt hier schon ein paar Mal vorgekommen und das finden wir in Kapitel 3 und 4 ungefähr 17 Mal. Deswegen ganz kurz, was ist überhaupt mit Herrlichkeit gemeint? Also Herrlichkeit sind Dinge, die Würde, Ehre haben, aber es wird auch für das Wort, für Anbetung wird auch Herrlichkeit verwendet. Allgemein gesagt haben herrliche Dinge Schönheit, Majestät und Glanz. Oder es ist etwas Großes. Es drückt auch großer Wert und Wichtigkeit aus. Aber lass uns jetzt nochmal den zweiten Teil von Kapitel 3 lesen. Also halten wir uns das im Kopf, wenn wir die Verse jetzt noch lesen. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, So treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus Jesus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihren Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald er sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und dieser Abschnitt ist vielleicht ein bisschen, wenn man nicht schnell liest, gescheiter wäre es gewesen, man hätte diesen Text vorher eine Stunde oder so studiert. Aber ich werde es mit euch kurz mit ein paar Skizzen durchgehen, damit wir das verstehen. Also wir finden mehrere Dinge in diesem Text. Wir finden die Herrlichkeit, wir finden einen Spiegel und die Person, die diese Herrlichkeit anschaut. Also eben diese Herrlichkeit Gottes wird in einem Spiegel reflektiert. Und Moses war so quasi dieser Spiegel. Sein Angesicht reflektierte die Herrlichkeit. Er ging in die Herrlichkeit Gottes, sein Angesicht begann zu leuchten und er reflektierte so quasi die Herrlichkeit Gottes in seinem Angesicht. Nur das war zu hell für die Leute und deswegen musste er es bedecken. Er nahm einen Schleier oder eine Decke, weil die Leute seine Herrlichkeit nicht anschauen konnten. Es war so herrlich. Also es brauchte eine Decke. Wenn Sie da ein bisschen mehr noch nachlesen wollt, in 2. Mose 33 und 34 findet man ein bisschen mehr, wo das beschrieben wird. Aber was jetzt in 2. Korinther dazukommt, 2. Korinther erwähnt noch einen anderen Grund, warum es diesen Schleier brauchte. Nämlich, er wollte nicht, dass das Volk sah, dass die Herrlichkeit wieder verging. Es ging nicht nur darum, dass sie geblendet waren, sondern er wollte auch vermeiden, so quasi, dass sie sehen, dass diese Herrlichkeit nicht bleibend war. Es ist so, ihr kennt vielleicht diese Leuchtsticker, ja? Wenn man sie so quasi in Licht aussetzt, dann leuchten sie. Also meine Kinder haben das bei ihrem Bett, so Sterne. Ja? Die leuchten eine Zeit lang, aber dann, wenn keine Lichtquelle da ist, hören sie auf zu leuchten. Wenn ich jetzt diesen Sticker in meine Hand nehme und bedecke, weiß man nicht, wann er aufhört zu leuchten. Du weißt es einfach nicht. Und so ähnlich war es da. Es wurde bedeckt und niemand wusste und sie nahmen an, es leuchtet noch. Also im Prinzip wurde das Volk Israel getäuscht. Und Paulus schreibt jetzt in Vers 14 und 15, dass ein ähnlicher Schleier noch immer auf den Israeliten liegt, bis zum heutigen Tag. So oft das Alte Testament gelesen wird, lesen sie es mit so einem Schleier. Sie werden irgendwie immer noch getäuscht. Sie können nicht die wirkliche Herrlichkeit sehen. In Vers 14 und 15 haben wir gelesen, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihren Herzen, so oft Mose gelesen werden. Und diese Decke bedeutet geistliche Blindheit. Das ist, wenn diese Leute die Bibel oder das Alte Testament aufschlagen, dann sind es nichts weiter als leere Worte. Es sind tote Worte. Und sie können eben die Herrlichkeit von Christus, sie können Christus nicht sehen. Sie können das Evangelium nicht sehen, die Herrlichkeit des Evangeliums. Es ist wie, sie sind geistlich blind. Aber es geht hier in diesem Abschnitt nicht nur um Israeliten, sondern es geht um alle Leute, welche geistlich tot sind. Sie sind geistlich tot, weil sie Jesus ablehnen. Und es sagt 2. Korinther in den nächsten Versen, also in Kapitel 4 heißt es, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Also für uns ist ja, wenn wir das Alte Testament lesen, wir sehen überall Christus. Ja? Wir sehen, wow, da sehen wir schon wieder Christus, so herrlich und groß, was wir sehen. Ja? Aber die Leute können das nicht sehen. Und was jetzt vielleicht irgendwie traurige Wahrheit ist, macht an mir irgendwie auch Hoffnung. Nämlich in dem Sinne, wenn ich jetzt mit Leuten über das Evangelium rede, dass es nicht nur meine Schuld ist, dass sie das Evangelium nicht verstehen, sondern auch zu wissen, okay, das ist auch eine geistliche Dimension hier in unserer Gesellschaft. Die sind geistlich verblendet. Und es geht mir oft auf der Uni so, auch bei mir, wo ich Biologie studiert habe, und im Biologiestudium hat dann der Professor gesagt, es ist ja Wahnsinn, es ist ein Wunder, was sich die Natur ausgedacht hat. Und ich denke mir, warum sagt er nicht einfach Gott? Ja? Aber die sind geistlich verblendet, sie können das nicht sehen und sie wollen nicht zugeben, dass da ein Gott dahinter steht. Ja? Sie sehen eine gewisse Herrlichkeit und sie nehmen sogar das Wort Wunder in den Mund, aber auf keinen Fall Gott. Und als Christ ist es für mich manchmal echt schwer zu verstehen, gerade als Biologiestudent, wie kann man glauben, dass es von selber entsteht. Aber das ist eine geistliche Dimension, Leute. Das ist nicht nur rein logisch erklärbar. Und das macht mir auch irgendwie Hoffnung, dass ich sage, okay, es ist eine geistliche Dimension und wir können auch geistlich hier siegen. Aber die gute Nachricht ist, wie wir jetzt gelesen haben, wenn sich die Leute zum Herrn wenden, wird diese Decke entfernt. Und ich weiß nicht, ob Sie diesen Bibeltext kennen, Johannes 7, Vers 17, da heißt es, da sagt Jesus zu den Leuten, zu den Kritikern, sagt, wenn ihr glauben wolltet, würdet ihr wissen, ob es die Wahrheit ist. Er sagt eigentlich, der Punkt ist, willst du glauben und nicht die Argumente. Bist du wirklich bereit zu glauben? Und wenn sie bereit sind zu glauben und sie wenden sich zu Christus, wird diese Decke weggenommen. Und als Gläubiger sieht man dann die ganze Herrlichkeit in der Bibel. Man sieht Christus überall, man sieht die Herrlichkeit und Größe des Evangeliums. Oder in 1. Korinther 1 wird es so ausgedrückt, da sagt Paulus, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber ist es Gottes Kraft. Genau aus diesem Grund. Aber was bedeutet das Vers 18? Da heißt es, lesen wir nochmal in diesem Kontext, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und das ist ein bisschen auch abhängig von der Bibelübersetzung. Ich habe jetzt da die Schlachter-Übersetzung genommen und ich finde, das gibt es ganz gut wieder. Um was es hier geht, auch mit meiner Skizze, passt das vielleicht ganz gut zusammen. Hier wird nämlich dieser Spiegel erwähnt. Und man könnte so sagen, der Spiegel ist das Wort Gottes, das Schwert des Heiligen Geistes. Und wenn wir uns so quasi mit Gottes Wort beschäftigen und darüber reflektieren, dann zeigt uns der Heilige Geist die Herrlichkeit von Christus in Gottes Wort. Er zeigt uns mehr von Gott, zeigt uns mehr von ihm, von seinem Wesen, wie er ist. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes, wir sehen die Herrlichkeit des Evangeliums. Der Heilige Geist ist es, der uns das öffnet. Und es ist auch wie in einem Spiegel. Ja? Du schaust Gott nicht direkt an, aber in der Schrift zeigt uns der Heilige Geist vieles von Gott. Und diese Herrlichkeit verändert unser Leben. Und wir werden auch umgestaltet. Und da kommen wir dann schon in Richtung Galater 5,22 zu den Früchten des Geistes. Der Heilige Geist, der uns umgestaltet in das Ebenbild Gottes. Die Früchte des Geistes, der Heilige Geist in uns bewirkt. Indem wir, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, in seinem Wort, darüber reflektieren, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann ist es ein automatischer Prozess, den der Heilige Geist in unserem Leben tut. Er gestaltet uns um, bewirkt die Früchte des Geistes. Genau, und das ist eben genau, was Galater 5,22 ausdrückt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das bewirkt dann der Heilige Geist in uns. Und das sind die herrlichen Eigenschaften Gottes, die der Heilige Geist in uns zum Leben erweckt. Und es ist so, wenn wir einen Unterschied machen wollen in der Welt, in unserer Gesellschaft, ist das Erste, was wir als Christen tun müssen, ist Zeit mit Gott verbringen, Zeit in seiner Gegenwart verbringen, damit der Heilige Geist uns umgestalten kann. Willig zu Gott sagen, hier bin ich, verändere mich. Gestalte mich um, damit ich dann Licht sein kann in der Welt. Ganz ein wichtiges Bild für mich ist der Weinstock, so wie wir es in Johannes 15 lesen. Da schreibt oder sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und hier geht es jetzt wieder um Früchte. Ja? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also wir brauchen diese Verbundenheit mit Christus, Verbundenheit mit Gott, weil getrennt von ihm können wir nichts tun. Und diese Früchte des Geistes, die produziert eben der Heilige Geist in uns. Aber da müssen wir dem Heiligen Geist eben auch Raum geben. Und wenn ich jetzt hier spreche von, also ich möchte ganz kurz sagen, das muss uns wirklich bewusst sein, als Gemeinde, ja, als jeder einzelne Gläubige. Jesus sagt hier nicht, getrennt von mir könnt ihr ein bisschen tun. Und mit mir zusammen könnt ihr ein bisschen mehr tun. Das ist nicht, was der Bibeltext sagt. Der Bibeltext sagt,
nichts. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gar nichts. Und das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Und wir wurschteln uns manchmal so durchs Leben und sagen, ja, irgendwie schaffe ich es dann schon. Aber er sagt gar nichts. Wir brauchen diese Verbindung mit Gott. Er ist es, der wirkt. Und ich komme nochmal zu diesem Leuchtsticker zurück, der eine Kraftquelle braucht, haben wir gesagt. Ja, und der Unterschied zwischen einem Leuchtsticker und einer Lampe ist, dass die Lampe ein Kabel hat und verbunden ist mit der Steckdose. Und da kommt Energie und deswegen leuchtet die Lampe immer, wenn die Glühbirne nicht kaputt ist, aber die leuchtet bleibend, weil sie die Kraftquelle hat, weil sie verbunden ist mit der Steckdose. Und diese Verbundenheit, das ist, was Jesus hier meint, verbunden bleiben mit ihm, verbunden bleiben mit dieser Kraftquelle. Dann werden wir leuchten wie eine Lampe in dieser finsteren Welt. Und das ist genau das. Dann sind wir ein Licht in der Welt. Unser Leben soll Christus widerspiegeln. Wir sind Repräsentanten von ihm. Und das ist vielleicht das zweite Bild, das wir sehen. In diesem zweiten Bild sind der Spiegel wir selbst. Unser Leben soll die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln in dieser Welt. Du bist ein Spiegelbild Gottes. Du sollst die Herrlichkeit von Gott, dein Leben soll das widerspiegeln, an deinem Arbeitsplatz, mit deinen Freunden, bei deinen Nachbarn. Dein Leben soll dieses Licht sein für die Welt. Das ist eine super Verantwortung, oder? Gott gibt dir die Verantwortung, ihn zu repräsentieren in dieser Welt. Und er möchte, dass du in der Welt leuchtest. Er möchte dich verwenden an deinem Platz, wo er dich hingestellt hat. Und eben, dass das möglich ist, brauchst du diese Verbindung, musst du verbunden sein mit der Steckdose. Und die Frage ist natürlich, die wir uns dann manchmal stellen, ja, wenn dieser neue Bund so herrlich ist, wenn das alles so eine Kraft hat, wenn das die Kraft des Evangeliums ist, was läuft dann falsch bei uns? Warum sehen wir oft so wenig? Und ich habe diese selbe Predigt vor Leitern in Europa gehalten. Und wir in Europa, da reden wir viel über Strategien, was können wir in den Studentenmissionen verbessern, wie können wir unsere Gesellschaft erreichen. Und ich habe gesagt, Moment mal, stopp. Vielleicht müssen wir einfach mal Stopp machen und sagen, Gott, es ist eine geistliche Dimension, diese geistliche Blindheit, die wir erleben, das ist eine geistliche Dimension. Vielleicht sollten wir einfach mal als Gemeinden Stopp machen und beten und fasten für unsere Gesellschaft. Ihr wisst, in der Bibel gibt es extrem viele Verheißungen für Gebet und Fasten. Vielleicht ist das einfach mal der Weg, dass wir als Gemeinde sagen, stopp. Dass wir sagen, Gott, mach du was. Mach du was, gebrauche du mich. Bitte gebrauch diese Gemeinde. Wir sind überfordert, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Ahnung, welche Strategien oder wie ich reden soll. Aber einfach zu sagen, Gott, mach du was. Es ist dein Werk. Bring du Menschen zu ihm. Vielleicht ist es einfach die Zeit jetzt einmal für uns als Gemeinde zu sagen, wir nehmen uns einfach mal Zeit zum Gebeten und Fasten als ganze Gemeinde und legen Gottes hin, bitten ihn, dass er neue Leute in die Gemeinde bringt, dass er neue Möglichkeiten schafft, dass er uns neue Ideen gibt, dass wir wachsen dürfen. Ich komme dann später nochmal darauf zurück. Aber mein zweiter Punkt ist die Kraft des Evangeliums. Das ist mein letzter Punkt für heute, die Kraft, the power of the gospel. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, wir haben diese wunderbare Waffen, wir haben die Möglichkeit zu Gebet und Fasten. Was ist die Kraft des Evangeliums? Und ich musste auch über einen Vers nachdenken, wo Jesus sagt, schaut, in Johannes 14,12 sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und ich habe mir eben die Selbstfrage, ja, was sind das für Werke? Wie kann es sein, dass ich größere Werke tue als Gott? Wie soll das möglich sein? Aber dann wurde mir bewusst, dass die größten Wunder sind veränderte Menschenleben. Die größten Wunder sind Menschen, die sich zu Gott wenden, die geistlich tot waren und nun lebendig wurden. Und ich glaube, das ist die Herrlichkeit des Evangeliums, dass wir sehen, dass das Evangelium die Kraft hat, Menschen, die geistlich tot waren, die diesen Schleier hatten, dass die lebendig werden, sich zu Gott bekehren. Und wenn ich dann so verschiedene Professoren und Leute auf der Uni denke, die so ablehnend sind gegen Gott, und ich sage, oh, der wird vielleicht mal Christ, ja? Das ist so, was sage ich, na, das kann nicht sein, das übersteigt alles, was ich mir erwarten kann von Gott. Ja? Da glaube ich eher noch an Totenauferstehung. Aber das sind eben diese Wunder, ja? Dass sich unsere Freunde und Nachbarn bekehren, die vorher total ablehnend waren. Und das ist die Kraft des Evangeliums, dass das Evangelium Menschen verändern kann. Menschen, die ablehnend waren, die jetzt zu Gott finden. Und das sind auch die größeren Werke, wenn wir denken, dass Leute, ich sage jetzt nur ein paar, aber Petrus, ja, da haben sich 3000 Leute auf einmal bekehrt oder 5000. Und das ist wirklich ein größeres Werk, als Jesus getan hat. Oder wenn wir denken an große Evangelisten wie Hudson Taylor oder Billy Graham, es gibt ganz viele, auch viele Frauen, wo zehntausende Menschen zum Glauben gekommen sind, dann sind das wirklich riesige Werke, wo wir nur staunen können. Und ich glaube, das ist die Kraft des Evangeliums. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, vielleicht ist es für uns mal als Gemeinde nicht die Frage, okay, wie können wir unsere Strategie verändern als Gemeinde, sondern auch die Frage, vielleicht sollten wir uns einfach mal vor Gott demütigen und sagen, Herr, du musst jetzt eingreifen. Es ist dein Werk und wir sind hilflos. Mach du etwas. Und Gott hat immer wieder das groß gebraucht, wenn die Gemeinde gebetet und gefastet hat. Und wir haben jetzt auch in Österreich und auch europaweit wirklich mehr Initiativen gestartet, um das wirklich vor Gott zu tun. Und wir erwarten uns von Gott, dass er eingreifen wird. Und es heißt in einem Lied von Delirious, ich sage es auf Deutsch, ist es wahr, wenn Menschen beten, dass Himmel und Erde erschüttert werden? Königreiche werden zerschmettert. Ist es wahr? Ja, es ist wahr und ich glaube es. Ich werde die Geschichte der Welt verändern. Ich werde ein Zeuge der Wahrheit sein für die Menschheit. Ich werde in die Welt hinausleuchten. Das ist, was der Text sagt von diesem bekannten englischen Band. Aber neben Fasten und Beten ist auch unsere stärkste Waffe Gottes Wort. Und Dwight L. Moody hat einmal gesagt, unsere Aufgabe ist es, ihnen das Wort Gottes zu geben. Nicht unsere Theorien und Ideen darüber zu predigen, sondern einfach die Botschaft zu überliefern, welche Gott uns gegeben hat. Und ähnlich drückt es Paulus in unserem Abschnitt ab. In Kapitel 4, Vers 2 heißt es, wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um. Und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Weißt du, und es gibt so viele Verheißungen für Gottes Wort. Das heißt, es ist das Schwert des Heiligen Geistes. Das heißt, es ist scharf und es durchdringt Mark und Seele. Das ist die Waffe, die wir haben. Und der Bibelkurs wie ein Cover, was ich vorher vorgestellt habe, okay, das ist gut aufgemacht, das ist kreativ und ansprechend für Studierende gemacht, aber wisst ihr, was das Geheimnis des Erfolges ist, warum sich durch dieses Material in Europa und weltweit wirklich viele Leute bekehren, ist, weil es einfach Leute dazu bringt, die Bibel zu lesen, weil es einfach dazu bringt, wirklich sich mit der Quelle zu beschäftigen, weil Gottes Wort Kraft hat und es ist scharf und es durchdringt die Seele und Menschen kommen dadurch zum Glauben. Gottes Kraft oder Gottes Wort, und das möchte ich euch einfach ermutigen, hat die Kraft, Menschen zu verändern. Es hat die Kraft, ganze Gesellschaften zu verändern. Denken wir an die Reformation. Es hat unsere Gesellschaft auf den Kopf gestellt. Ostern 2012 war ich bei einem Missionseinsatz in Albanien, in Korça, und wir haben mit Leuten auf der Uni dort gesprochen. Und normalerweise haben wir das immer mit einheimischen Übersetzer gemacht. Und einmal war ein Freund von mir ohne Übersetzer und er hat irgendwie mit Hand und Fuß versucht, mit dem zu reden. Und schlussendlich hat er eine albanische Bibel gehabt und hat einfach mit dem Finger auf ein paar Bibelverse gezeigt und hat ihm gesagt, er soll diese Bibelverse lesen. Ja? Und hat ihm ein paar Schlüsselverse wie, ich glaube, Johannes 3,16 oder Römer 3,23. Und am Ende, wie der Übersetzer dann gekommen ist, hat er gesagt, ja, er möchte mit Gott Leben anfangen, er möchte Christ werden. Und das ist die Kraft des Wortes Gottes. Es braucht nicht viel. Wenn Leute mit seinem Wort konfrontiert werden, das ist genügend. Es hat Kraft. Es ist das Schwert des Heiligen Geistes. David und Goliath, bitte nächste Folie, stehen symbolisch für den Kampf zwischen den finsteren Mächten und Gottes Macht. Rein äußerlich gesehen war Goliath stärker, besser trainiert, besser ausgerüstet. Aber David kam mit der Kraft Gottes. Er kämpfte mit geistlichen Waffen. Und deshalb ging er als, am Ende als Sieger davon. Und das ist ja oft so in unserem Leben. Und auch wenn wir jetzt auf unsere Gesellschaft schauen, die Umstände sind schlecht. Und unser Feind, unsere Gesellschaft oder die Probleme wirken oft wie ein Goliath für uns. Wo wir sagen, das ist zu viel für uns. Das ist, hat sich bis heute nicht verändert. Aber Gott verherrlicht sich eben gerade daran, dass er das Schwache, dass er einen kleinen David verwendet, um der Welt zu zeigen, wie groß und wie mächtig er ist. Und das, glaube ich, steht auch symbolisch bis heute. Und das ist, was wir auch in 2. Korinther mehrmals lesen. Zum Beispiel Vers 7 bis 10. Da heißt es, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft Gottes von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Und das zeigt, dieser Textabschnitt zeigt auch diesen Kampf. Es zeigt, dass das Leben als Christ nicht immer leicht ist. Es zeigt, dass es Schwierigkeiten gibt, dass es Riesenherausforderungen gibt, dass es diese Goliaths in unserem Leben gibt. Aber es zeigt, dass man als Christ, dass diese Umstände nie stärker sind als das Evangelium, dass wir dadurch nie am Boden gedrückt werden, sondern dass wir immer die Hoffnung behalten, dass Gott stärker ist. Und das ist eben die Kraft des Evangeliums. Jesus hat nicht ein leichtes Leben versprochen. Jesus hat nicht versprochen, dass es nur Wohlstand gibt und dass alles super läuft. Ganz im Gegenteil. Er hat Verfolgung angesagt, er hat Schwierigkeiten angesagt. Aber das Wunderbare ist, er hat gesagt, ich bin alle Zeit bei euch. Meine Macht ist mit euch. Und trotz dieser Umstände bin ich stärker. Ich bin stärker als die Umstände. Das Evangelium ist stärker. Eine Anekdote noch. 2013, manchen haben es vielleicht schon gehört, haben wir damals diesen Vortrag mit John Lennox organisiert. Und wir haben uns was Riesiges vorgenommen. Aber ungefähr 5 Wochen vorher, wo eigentlich schon alles unter Dach und Fach sein sollte, haben wir nur Absagen bekommen von der Universität. Und wir wollten den ganzen Vortrag canceln. Und wir haben uns als Team nochmal zusammengesetzt. Wir haben gefastet und gebetet und haben gesagt, Gott, du musst eingreifen, wir können nichts mehr tun. Und wenn du nicht in den nächsten Tagen eingreifst, werden wir das Ganze absagen. Was passiert ist, dass Gott jeden Tag Türen aufgetan hat, dass wir 2 Wochen später eine offizielle Einladung der Universität Wien hatten, dass wir dann einen Livestream hatten und mit diesem Vortrag insgesamt über, es gibt keine ganz genauen Zahlen, aber es waren weit über 5000 Leute, die wir erreicht haben an einem Abend. Und später ist der Livestream auch noch mehr als 10.000 Mal aufgerufen worden. Es waren vor Ort über 1000 Leute im Hörsaal. Wir mussten mehrere hundert wegschicken. Es geht ja nicht um Zahlen, aber was irgendwie Gott uns da gezeigt hat, ist, es ist wie dieses David und Goliath. Ja, wir waren ein kleines Team, wir waren überfordert mit der Situation, wir hatten nur Ablehnung von der Universität. Aber dann hat Gott seine Herrlichkeit gezeigt, gesagt, er ist größer. Und Gott ist so groß. Und ich würde euch gerne noch mit der nächsten Folie. Ich kenne diese Situation, ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, aber England im 18. Jahrhundert oder am Beginn des 18. Jahrhunderts war eine Katastrophe. Es war eine Gesellschaft, die hat viel schrecklicher ausgeschaut als bei uns heutzutage. Betrunkenheit, wie dieses Bild zeigt von Gin, das war überall auf den Straßen, sind Leichen gewesen, Sexualität ist offen gelebt worden auf den Straßen. Tierquälerei, Hahnenkämpfe waren eine lustige Schauspielerei für die Leute. Man hat für Exekutionen hat man Eintritt gezahlt wie für einen Theaterbesuch oder Kinobesuch. Die Kirchen waren so verweltlicht, dass man nicht mehr sagen konnte bei den Predigten, ob hier über Konfuzius oder Mohammed oder über Christus gesprochen wurde. Sexualität und Prostitution war überall offen ausgelebt. Ehemänner haben ihre eigenen Frauen am Sklavenmarkt oder für Prostitution verkauft. Und das war die Situation von England am Beginn des 18. Jahrhunderts. Da hat es keine Hoffnung für diese Gesellschaft gegeben. Und also ich würde sagen, wenn man das so liest, wie die Gesellschaft war, dann schaut unsere Gesellschaft heutzutage fast noch besser aus. Ja. Aber Gott hat dann 2 Männer berufen, und ich will das natürlich nicht reduzieren, aber er hat 2 Personen berufen, 2 große Prediger. und die Gesellschaft damals hat sich komplett verändert. Die Erweckung hat alle Klassen der Gesellschaft erreicht. Die Erweckung ist von ganz England bis nach Nordamerika gegangen. Das Amerika, wie wir es heute kennen, als evangelikales Amerika, ist eine Folge von diesen Leuten und Jonathan Edwards und anderen Leuten, die darauf sich auch noch bekehrt haben und gepredigt haben. Das Zeitalter der Weltmission, das Christentum zu einer weltweiten Bewegung geworden ist, ist auf diese Zeit zurückzuführen. Es hat keine Hoffnung für England gegeben, für diese Gesellschaft. Genauso wie es rein menschlich gesehen keine Hoffnung für unsere Gesellschaft gibt. Vielleicht für deine Situation. Aber Gott ist größer. Gott ist immer größer als die Umstände. Das Evangelium ist stärker. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist unsere Hoffnung. Und deswegen können wir sagen, wie es auch der Bibelvers sagt, da wir diese Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und dazu möchte ich euch motivieren, zu glauben, wenn ihr mit den Freunden redet, wenn ihr über euren Glauben redet, wenn ihr die Bibel benutzt. Es hat Kraft. Wir haben eine Hoffnung, dass es was verändert. Wir haben die Hoffnung, dass euer Leben einen Unterschied macht in den Leben eurer Nachbarn und Freunde. Wir haben diese Hoffnung. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben Gott an unserer Seite, der am Ende der Sieger sein wird. Niemand hätte erwartet, dass die Reformation vor 500 Jahren stattfindet und dass es Europa verändern wird. Niemand hat erwartet, dass das Christentum das Römische Reich erobern würde. Niemand hat erwartet, dass die Gemeinde in China nach 50 Jahren der Verfolgung danach umso größer sein würde. Niemand hat erwartet, dass jetzt so eine Erweckung in islamischen Ländern stattfindet, dass sich so viele Flüchtlinge auch bekehren. Niemand hat das erwartet, aber Gott ist größer. Das ist unsere Hoffnung, Leute. Und dafür möchte ich euch, liebe Geschwister, einfach ermutigen, mit dieser Hoffnung vorwärts zu gehen, zu glauben, dass Gott etwas Großes tun kann und vielleicht mehr von Gott zu erwarten. Amen. Herr, ich möchte einfach wirklich nochmal bitten, dass wir uns Großes von dir erwarten. Ich möchte preisen dafür, dass das Evangelium so eine Kraft hat, dass wir diese Hoffnung haben, dass du etwas tun kannst. Auch wenn die Umstände schlecht sind, wir beten dich an, dass du so ein großer Gott bist und dass du viel mehr tun kannst, als wir erwarten und überhaupt erbieten können. Danke für diese Hoffnung und hilf uns einfach mit Freimütigkeit, mit dieser Freude und mit diesem Glauben voranzugehen und uns wirklich Großes von dir zu erwarten. Amen.